Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute zu Gast ist Chris Möck. Chris ist Mitgründer von Clever Workflows, einer Agentur, die Handwerks- und Industriebetriebe bei der Digitalisierung von Prozessen, Vertrieb und Marketing unterstützt. Mit über 100 Kunden, mehr als 600 umgesetzten Workflows sowie einem klaren Praxisfokus sorgt sein Team für mehr Marge, weniger Stress und automatisierte Abläufe. Besonders spannend: in größeren Betrieben setzt er gezielt Videomarketing ein, um Sichtbarkeit, Vertrauen und Kundenanfragen zu steigern. Und das nur mit ganz einfacher technischer Videoausstattung und ohne Marketingfloskeln. Heute sprechen wir über die Chancen digitaler Prozesse im Handwerk und auch darüber, wie Videoformate im Marketing größerer Betriebe helfen, Reichweite aufzubauen, Vertrauen zu schaffen und Kunden zu gewinnen. Jetzt aber grüß dich, Chris.
Grüß dich, Florian. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, sehr spannend. Spannend, bis wir uns mal gefunden haben, weil noch ein bisschen Termin hin und her, und nochmal spannend, bis ich es dann endlich mal geschafft habe, auch fehlerfrei meinen Moderationstext, ich gebe zu, ich lese ihn ab, den mal fehlerfrei vorzulesen. Bin irgendwie ein bisschen durch, habe ich das Gefühl. Aber umso schöner, dass wir jetzt noch sprechen. Also ja, bevor wir in Medias Res gehen, machen wir was ganz anderes, und zwar stelle ich hier drei Fragen, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben. So, der sogenannte Holy S-C-H-I-T, ich weiß gar nicht, ob Apple mich sonst hier zensieren würde. Holy Cow Moment, den ich ganz gerne am Anfang meines Podcasts einbaue. Und zwar starten wir mit einer etwas philosophischen Frage. Stell dir vor, eines Tages, da ist ja hier der ganze Spaß vorbei, und wir schauen zurück auf unser Leben. Wenn du dir vorstellst, du wärst an diesem Zeitpunkt und würdest dein Leben Revue passieren lassen, was gibt es da, wo du jetzt sagst, das kann ich noch nicht, aber das ist mir extrem wichtig, das möchte ich bis zum Ende meines Lebens unbedingt gelernt haben und können?
Boah, wahnsinnig spannende Frage. Ich glaube, irgendwann mal so Gemüse anpflanzen im Garten. Ich glaube, das wäre so eine Sache, da hätte ich Lust drauf, das mal zu lernen, das mal auch so ein bisschen mehr Leidenschaft zu widmen, wenn man irgendwann mal wieder einen Garten hat. Ich hatte schon mal einen, vielleicht habe ich irgendwann mal wieder einen.
Ja, das ist mal eine richtig coole Antwort. Irgendeiner hat sowas Ähnliches schon mal gesagt, so Pflanzen kennenlernen, aber Gemüse anbauen finde ich richtig geil. Ich bin ja ein Landei. Ich habe das als Kind, gekonnt habe ich es nicht. Ich wurde von meinen Eltern liebevoll dazu gezwungen, meine Sommerferien zu einem nicht geringen Teil mit Gartenarbeit zu verbringen. Aber so im Nachhinein denke ich mir, hättest du mal ein bisschen besser aufgepasst, weil ich glaube, das ist nicht ganz interessant, sowas zu können. Ne?
Absolut.
Wird auch auf jeden Fall ein Thema, was auch nicht unspannender wird in Zukunft. Ja, schön. Dann Frage Nummer zwei. Wieder mal Kopf ganz weit auf. Stell dir vor, eine gute Fee kommt und sagt, du hast einen Wunsch, unbegrenzte finanzielle Mittel. Raum und Ort spielen keinerlei Rolle. Wie würdest du deinen Arbeitsplatz dann gestalten, wenn Geld überhaupt keine Rolle spielen würde? Also wo würdest du gerne sitzen auf der Welt und was würdest du am allerliebsten machen?
Boah, da habe ich mir schon ein paar Mal die Frage gestellt. Kann ich sehr einfach beantworten. Tatsächlich in einem Gewerbegebiet außerhalb von einer Großstadt. Irgendwo vielleicht, also ich kenne jetzt nur zwei Städte ganz gut, Hamburg und Berlin. Aber in einem Gewerbegebiet außerhalb, so ganz klassisch Handwerk in so einer Halle. Ich stehe da total drauf, die ordentlich ausgebaut. Und ein richtiges Highlight, neben der Halle, vielleicht so 20 bis 45, vielleicht auch ein bisschen mehr, 60 Quadratmeter, ein kleines angebautes Café mit einer schönen Terrasse im Sommer. Und das wäre so cool. Ein absolutes Highlight, weil wenn du mir vorstellst, du sitzt dann da morgens um 7.30 Uhr im Sommer, Sonne ist schon aufgegangen, sitzt da, trinkst dann Espresso, kannst du vielleicht sogar ein paar Kunden einladen aus der Region, die morgens auch den Cappuccino da bestellen beim eigenen Barista. Das wäre absolut ein Highlight.
Das ist eine sehr coole Idee, aber ist ja auch gar nicht groß. Also ich meine, ist jetzt nicht total gute Fee muss kommen und dann passiert, sondern das ist ja ein durchaus überschaubares Projekt. Also
ja. Mal gucken.
Wirst du dir doch realisieren oder nicht? Gehe ich mal von aus jetzt.
Ja, also wir sind fleißig. Das wäre auf jeden Fall ein Punkt, wo ich einfach total Lust hätte, auch Kunden einzuladen. Ist jetzt bei mir nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt irgendwie auf Zypern sitzen oder in Dubai oder so, sondern bin sehr dankbar, muss ich auch sagen, in Deutschland die ganzen Möglichkeiten bekommen zu haben. Dementsprechend, ich sehe mich hier schon langfristig und so von der Arbeitsumgebung, glaube ich, ist es, was gibt's Geileres? Bist in der Halle, hast die aufgebaut, ausgebaut auf zwei Ebenen vielleicht, kannst die Fläche nutzen, hast parallel noch ein Café. Top.
Sehr schön. Hat auch einen gewissen Charme, du wirst es nicht glauben. Ich hatte vor ein paar Jahren, als wir noch hauptsächlich als Produktionsagentur Audio-Videoproduktion tätig waren, das war so 2018, 19, wo ich dann die Idee hatte zu skalieren, größer das Ganze zu machen, bevor dann Corona kam und viele andere Veränderungen. Aber damals hatte ich auch die Idee, bei uns hier sollte ein neues Gewerbegebiet entstehen, da eine Halle hinzubauen auf zwei Ebenen, oben Büro, unten Video und ein Tonstudio und so. Das war auch so meine Idee hier, also auf dem Südhang sollte das Gewerbegebiet, wir sind hier so im kleinen Tal, das heißt, du hast immer perfekte Sonne, Aussicht. Ja, kann ich gut nachvollziehen, definitiv. Muss nicht immer der Süden sein, obwohl es mein persönlicher Traum mittlerweile ist, also Spanien oder Südfrankreich. Aber ich bin ja auch schon ein paar Jahre älter, ne? Also gemütlich irgendwo rumhängen und ein Glas Rotwein trinken und dabei ein bisschen arbeiten, das ist so meine Vision vom noch älter werden.
Ja, vielleicht ändert sich das auch mal bei mir, wer weiß.
Ja, ach Gott. Das ist ja, das geht so schnell. Also wenn ich überlege, ich habe drei jüngere Brüder. Jetzt muss ich mal, hoffentlich hört keiner von denen zu. Also ich glaube, warte mal, jetzt nicht Blödsinn, 35, 28 und 26 sind die, 25. Mhm. Und dann kommt meine Tochter mit 23, mein Sohn mit 22 und der Jüngste mit 20. Und das ist immer spannend, wenn die zusammen sind, so die verschiedenen Altersstufen, mal sich so anzugucken und zu gucken, wie war ich dann drauf in dem Alter? Was hatte ich für Wünsche und Probleme? Und das ist so krass. Also gewisse Grundzüge vom Charakter bleiben ja, aber ich würde um Verrecken nicht mehr die Dinge machen wollen, die ich mit 22, 25, 28 oder 35 machen wollte. Von daher, who knows?
Wie es sich so wendet, ne?
Ja. Dann, dritte Frage, last but not least. Welcher bekannten Persönlichkeit wärst du gerne begegnet oder würdest du gerne begegnen und worüber hättet ihr gesprochen oder würdet ihr sprechen?
Eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich würde ich mal den, ich kann den Nachnamen nicht aussprechen, aber den Hauptdarsteller von Suits, ich finde die Rolle einfach sehr geil, die er da gespielt hat. Den Gabriel Macht oder wie es ausgesprochen wird, der Nachname. Den würde ich gerne mal fragen. Kennst du den Harvey Specter aus Suits?
Ich habe Suits nie gesehen, deshalb kann ich es dir nicht sagen. Also
eine gute Empfehlung, wenn du da so ein bisschen auf diesen Stil steht, ich sag mal, mit Intelligenz Fälle zu gewinnen, ist natürlich alles an den Haaren herbeigezogen, aber auf jeden Fall eine sehr spannende Serie. Und den würde ich gerne mal so fragen, wie das, oder mal so erleben, wie der so in die Rolle gerutscht ist. Weil es eine ganz bestimmte kernige Rolle mit viel Persönlichkeit. Mhm. Und das ist so, wenn du jetzt zum Beispiel so einen Tom Cruise fragst, der spielt ja irgendwie immer Tom Cruise oder einen
Dwayne The Rock Johnson. Film.
Genau, der spielt immer einen Dwayne The Rock Johnson. Aber der hat wirklich so eine, ich glaube, der ist sehr unterschiedlich. Und das mal so zu erleben, wie sich jemand wirklich komplett verstellt für seine Arbeit irgendwo, das finde ich sehr spannend. Den würde ich wahrscheinlich gerne mal treffen.
Schöne Antwort. Also insbesondere, weil natürlich gibt es so gewisse Promis, die sich jetzt im Laufe der Jahre bei mir wiederholt haben. Ex-Präsidenten oder CEOs von irgendwelchen Unternehmen. Ich finde es immer toll, wenn es dann eher Menschen sind, die bekannt sind, aber halt nicht so populär und prominent, die dann halt jeder so als Wunsch sehen würde. Ja, sehr schön. Spannend. Dann lass uns mal ins Thema einsteigen. Das Interessante ist ja, wir haben uns kennengelernt vor, das hat 8 Wochen her ungefähr. Bei Hero Software in Hannover, wo wir die zweite Staffel des HeroCon Podcasts konkret aufgenommen haben in unserem mobilen Studio. Und du und dein Kompagnon, ihr habt so viele spannende Sachen erzählt. Da dachte ich mir, Mensch, den lade ich mir jetzt auch mal ein und spreche mit ihm mal über das Thema Marketing beziehungsweise Digitalisierung von Unternehmen. Erzähl doch mal, vielleicht ein bisschen, wie ihr dazu gekommen seid, was so euer Background ist und wie so eure tägliche Arbeit aussieht.
Ja, sehr gerne. Ich hole mal ganz kurz aus, weil ich glaube, es ist schon spannend. Mein Kompagnon hat vor 2,5 Jahren, fast 3 Jahre her, einen eigenen Handwerksbetrieb gegründet. Und der hat mich damals gefragt, Mensch, wie kommen wir eigentlich bei so einem ganz frischen Betrieb planbar an neue Leads zur Neukundengewinnung und planbar an Mitarbeiter, eine Mitarbeitergewinnung und darüber hinaus, wie sollen wir eigentlich unsere digitalen Prozesse aufstellen? Ich war damals parallel in einem Softwarekonzern tätig, also für eine Tochter von Axel Springer. habe da Marketing gemacht und hatte quasi den ganzen Tag mit Digitalisierung zu tun, weil wir eben eine Software vermarktet haben und ich da teilweise auch operativ in Prozessen von Kunden mit reinschauen durfte. Und dementsprechend habe ich dem ja ein paar Tipps gegeben und irgendwann sagt er, Mensch, das wird mir alles ein bisschen zu viel, kannst du mir da nicht helfen? Und dann habe ich ihm parallel tatsächlich ein Jahr kostenlos für ihn Leads generiert und das alles mit ihm aufgebaut. Also die ganze Website geschrieben, das, diese ganzen Funnels aufgebaut. Und das hat dann so gut funktioniert, dass er ab irgendeinem Punkt gesagt hat, Mensch, wollen wir nicht eigentlich eine Agentur draus machen? Weil ich habe hier aus der Region noch ein paar andere Unternehmer, die hätten auch Lust drauf. Könntest du dir das vorstellen? Also so ein bisschen, glaube ich, habe ich mich da damals bewiesen. Und so ist das gekommen, dass wir quasi Unternehmern aus der Region, gerade im Handwerk, gesagt haben oder gezeigt haben, wie man, ja, ich sag mal, regionales Marketing macht und darüber hinaus die richtigen Systeme und Prozesse implementiert. Und irgendwann wurde das so groß, wie du eingangs sagtest, wir haben jetzt 100 Kunden in der gesamten Bundesrepublik, dass ich mich entscheiden musste, bleibst du jetzt im Konzern oder machst du dich selbstständig? Und eigentlich wollte ich mich nie selbstständig machen, weil auf die langen Nächte und so, da wusste ich schon, was auf mich zukommt. Aber auf der anderen Seite war es total spannend, das alles zu erleben, was für einen Impact man auf diese Firmen hat. Und dann haben wir das quasi nach und nach weiter aufgebaut und ja, so ist das Ganze gekommen.
Ja, spannend. Was ich interessant fand, im Vorfeld hat es ja geschrieben, dass ihr halt auch mit dem Thema Video beim Marketing arbeitet. Ich kenne es natürlich hauptsächlich, ich hatte gestern mit dem René Rodig einen Podcast, Mr. Licht, der war ja auch in Hannover, habt euch wahrscheinlich gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, an welchem Tag er da war. Und er ist unheimlich sichtbar zum Thema Lichtplanung und Licht, er ist Elektriker, Elektroinstallateur und Elektrotechniker. Und er ist natürlich im Social-Media-Umfeld, also hauptsächlich LinkedIn, ein bisschen Instagram, YouTube auch unterwegs mit Video. Und das ist das, was ich bei den meisten Handwerkerinnen und Handwerker, auch die ich jetzt im Umkreis der HeroCon oder bei Hero Software kennengelernt habe, so gesehen habe. Also sie machen ihre Social-Media-Beiträge, um da Sichtbarkeit zu erzeugen. Welchen Weg geht ihr zusätzlich dazu wahrscheinlich noch?
Ja, tatsächlich, das kommt, würde ich sagen, immer so ein bisschen auch noch auf die Zielgruppe, glaube ich, an. Also da muss man ja mal schauen, was funktioniert. Bei uns funktioniert zum Beispiel auch in unserem Betrieb sehr gut die Zeitung, weil wir da eben genau unsere Zielgruppe erreichen, nämlich kaufkräftige Eigenheimbesitzer, die Lust haben auf eine Photovoltaikanlage oder eine Wärmepumpe. Und die sind statistisch natürlich auch, ich sag mal, ein bisschen älter. Die erreichen wir zum Beispiel über die Zeitung ganz gut, zusätzlich zu Social Media, aber eben auch ganz klassisch Sponsorings, ne, in regionalen Sportvereinen. Ja, das sind so die Messen natürlich. Also wir, lustigerweise, betreuen wir auch eine Messe in Hamburg im Marketing im Bereich Hausbau und Wohnen. Also für die unterstützen wir auch in der gesamten crossmedialen, im crossmedialen Bewerbung der Messe, in der Bewerbung der Messe. Aber haben, ja, nutzen die auch selber mit unserem Betrieb. Also das ist so der Marketing-Mix. 4% des Budgets ist auf dem Bereich Social Media drauf. Ich würde schon schätzen, über 50%. Und den Rest verteilen wir so auf die anderen Kanäle.
Aber jetzt nochmal konkret, lass uns mal nochmal auf den Hinweis, den du mir gegeben hattest, Sichtbarkeit, Vertrauen, Kundenanfragen in Betrieben durch Video mit einer einfachen technischen Ausstattung. Ist das, kann ich mir so vorstellen, wie ich das jetzt ein paar Mal schon erlebt habe, dass ein Handwerksbetrieb halt mit einem entsprechenden Coaching, mit einer entsprechenden Strategie, sag mal so, wie heißt das so schön, hat mir eben einer meiner Podcast-Gäste gesagt, dokumentiere den Workflow, ne? Also im Prinzip, was machst du den ganzen Tag, dokumentiere es und setzt auf Social Media, dadurch erreichst du Sichtbarkeit. Ist es das oder habt ihr noch andere Ansätze, wo ihr sagt, okay, da setzen wir jetzt in der Zusammenarbeit mit größeren Handwerksbetrieben gezielt Video ein?
Ja, also der Großteil ist tatsächlich Punkt 1, aber was ich auf jeden Fall empfehlen kann bei uns zum Beispiel, ist wirklich dieses ganze Thema, die Kunden auch einfach mal fragen, ob man die aufnehmen darf. Also ganz klassisch Kundentestimonials mit aufnehmen und auch bewusst nicht Hochglanz. Also bewusst nicht zu sagen, da kommt jetzt eine Kinokamera und dann wird da was geschnitten, sondern sich einfach mal neben den Kunden stellen, die Selfie-Kamera zücken und dann den Kunden einfach mal in die Kamera sprechen, das, wo man sich denn eigentlich für uns entschieden hat. Und ich glaube, authentischer geht's schon gar nicht mehr in der heutigen Zeit. Und das funktioniert zum Beispiel bei uns sehr gut. Zusätzlich zu diesem klassischen, was macht jetzt der Handwerker den ganzen Tag, aber ich glaube, da die Kunden mitzunehmen, ja, das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die sollte jeder tun.
Mhm. Ja, Ja, definitiv. Also das Traurige ist ja, das habe ich jetzt ja auch durch die Kontakte mehrfach gehört, dass weniger als 10% der deutschen Handwerksbetriebe überhaupt sich für moderne digitale Prozesse, Formate oder Kanäle, Plattformen interessiert. Ich habe witzigerweise, es hat völlig anderer Zusammenhang, ein Freund von mir hat mir heute die Sprachnachricht eines seiner engsten Freunde geschickt. Er ist Malermeister irgendwo, auch rund um Hannover in der Ecke, Salzgitter oder so. Und er erzählte auch von einem Betrieb, der im Prinzip seine komplette Belegschaft verloren hat. Also die haben ab einem gewissen Punkt, die letzten, die noch da waren, die haben kollektiv gekündigt. Also das ist auch unfassbar. Er hat sich müssen. Ende 50 hat sich darüber aufgeregt, wie man das denn machen kann, was für eine Arbeitsmoral ist. Aber das Erste, was mir, also es kann natürlich auch so sein, besonders weil sie alle kollektiv, sie sind gekündigt worden, so war das. Kollektiv, weil so viele dauernd krank waren. Und als dann alle gekündigt wurden, haben sie gegen Ende, irgendwas mit 6 Wochen Frist gibt es da beim Kündigungsschutz, ich kenne mich da ja nicht aus, haben sich auf jeden Fall alle krank gemeldet. Und da hat er sich tierisch darüber aufgeregt, was das für eine Arbeitsmoral wäre und so weiter und so fort. Und das Erste, was mir in Gedanken kam, waren die ganzen Gespräche auf der HeroCon und auch danach, dass natürlich der Führungsstil ganz wichtig ist, aber auch der Grad der Digitalisierung, gerade bei jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die halt keinen Bock mehr drauf haben, irgendeinen Fresszettel auszufüllen und mit Führungs- und Effizienzmethoden aus dem 20. Jahrhundert ihren Alltag bestreiten wollen. Was sind so deine Erfahrungen damit?
Absolut, ist ja genau das, was wir den ganzen Tag tun. Also Stichwort Arbeitsalltag. Musst du dir so vorstellen, der Großteil der Kunden, die wirklich für uns interessant sind, wo wir auch den meisten Wirkungsgrad haben, die haben noch eine lokale Software. Also die haben irgendwie einen Server im Keller oder im Hauswirtschaftsraum, wenn die in einer privaten Wohnung sind oder eben im Office, im Bürogebäude. Und dann ist es so, dass der Handwerker da tatsächlich mobil gar keinen Zugriff drauf hat oder sich irgendwie über ein VPN einwählen muss, der instabil ist. Dann steht er auf der Baustelle, will ein paar Fotos in die Cloud hochladen. Geht logischerweise nicht, beziehungsweise in die Software. Mhm. Und wenn du jetzt allein schon überlegst, wenn du jetzt mich da oder meine Generation da hinstellen würdest auf eine Baustelle und ich müsste die ganzen Fotos von meinem Handy via E-Mail an meinen Chef schicken oder via WhatsApp an meinen Chef schicken, kann ich nicht direkt eintragen. Das sind wir ja gar nicht gewöhnt, sondern meine Generation ist ja gewöhnt, dass wir permanent Zugriff auf alle Informationen haben, die wir irgendwie brauchen. Also bestes Beispiel ist ja ChatGPT. Vor 20 Minuten hatten wir hier ein Problem mit dem höhenverstellbaren Schreibtisch. Da schickt mein Kollege einfach ein Foto von der Konsole zu ChatGPT und fragt ihn, wie kriegen wir das hin? Und auf einmal löst er da Probleme, wo ich gedacht habe, wie kann das denn sein? Also dementsprechend Riesenthema und genau unser Wirkungsfeld. Also machen wir den ganzen Tag. Würde ich genauso unterschreiben. Mhm.
Was ich auch spannend finde, da ich ja jetzt gerade mit ein paar Kontakten, ich weiß nicht, ob sie genannt werden wollen, deshalb sage ich es mal nicht, hier rund um die HeroCon, die auch als Berater und Speaker tätig sind, zu tun habe, war ich doch sehr positiv überrascht, dass einige davon, gerade wahrscheinlich, weil sie auch als Berater mehr am Unternehmen oder also sie mehr am Unternehmen arbeiten, aber auch als Berater an Unternehmen helfen, interessanterweise, die auch YouTube- und Podcast-Kanäle haben. Hast du das bei anderen Handwerksbetrieben auch schon erlebt? Ist das schon ein bisschen exotisch, oder nicht?
Glaube ich ja. Also ich glaube schon sehr exotisch. Also das Einzige, was mir einfällt, den folge ich so insgeheim, ist das Sepp-Team. Die kommen aus Bielefeld. Die laden ja schon regelmäßig so Dokus hoch und so auf YouTube und ich glaube auch ein paar Projekte. Jetzt natürlich, die machen so sehr aufwendige, das sehe ich immer auf Instagram, sehr aufwendige Dachsanierungen zum Beispiel. Und das ist natürlich Hammer, wenn du das so, wenn du da deine Kunden oder deine Interessenten mitnimmst, ne, auf die Reise, wie das aussehen kann und wie die Projekte aussehen. Deswegen absolut exotisch, aber ich glaube auch absolut spannend, so für Interessenten, oder?
Ja, total. Also ich weiß jetzt bei dem einen, der ist, wie gesagt, sehr viel als Berater und Speaker auch in Handwerkskammer und Co. unterwegs. Da macht es natürlich total Sinn, dass er sichtbar wird, auch um sich in seiner Rolle als Berater zu vermarkten. Aber ich bin auch überzeugt davon, dass es natürlich auch seinen Betrieb abstrahlt. Also dass man auch da dann, wenn jemand eine gewisse Berühmtheit in Anführungsstrichen hat, dann sich auch nicht mehr groß fragt, wenn man aus der Region ist, wo beauftrage ich jetzt einen Handwerker für meinen Betrieb. Ne? Also ist natürlich dann ab einer gewissen Größenordnung macht sowas überhaupt der Sinn. Hochglanz ja schon gar nicht, aber dass man überhaupt über sowas nachdenkt. Aber das ist ja genauso wie Instagram oder auch TikTok. TikTok ist ja auch ein spannender Kanal, zumindest für die auch kleineren Betriebe, die halt eher so mit Social-Media-Formaten arbeiten. Dass da so viel passiert und noch so wenig genutzt wird.
Absolut.
Was würdest du,
Absolut.
Was würdest du schätzen, wie viel Prozent der deutschen Handwerksbetriebe sich überhaupt schon mit solchen Themen beschäftigen?
Boah, ich glaube, das wird jetzt immer mehr aktuell. Also ich merke dann auch auf den Werbeplätzen auf Meta, merkst du ja vermehrt, dass da nach Fachkräften gesucht wird und dass Anzeigen kommen. Gerade so im Gartenlandschaftsbau, SAK für Wärmepumpen jetzt, Photovoltaik sowieso. Da merkst du schon vermehrt, dass die Leute sich da einbuchen. Aber wenn ich jetzt so, du hast natürlich eine große Verteilung im Bereich, ich sag mal Einzelkämpfer im Handwerk, dass du da so 1, 2, 3 Leute, die, glaube ich, sind so stark im Tagesgeschäft eingebunden und die haben so ihre Aufträge, dass sie da, glaube ich, gar nicht so präsent werden wollen und müssen irgendwo. Mhm. Aber ich glaube, so gerade, wenn es darum geht, 8, 9, 10 und mehr Mitarbeiter, ich glaube, da gibt es schon eine gewisse Dringlichkeit mittlerweile, weil jeder schon mal davon gehört hat und sich irgendwie die Frage stellt, wie kann ich die Medien für mich nutzen. Ich war jetzt zum Beispiel am Mittwoch bei Buderus zum Vortrag und habe da mal wieder den lieben Marcel Trautwein kennengelernt, so eine SAK-Firma, TGA Solutions. Und die sind zum Beispiel, der ist extrem umtriebig auf Social Media. Jetzt in 3,5 Jahren da, glaube ich, 10.000 Follower aufgebaut, hat erreicht über 1 Million Konten pro Monat. Und ist da, also er kriegt dafür organisch sehr viele Bewerbungen auch aus der Zielregion. Also es wird immer wichtiger und ich glaube, es wird auch in Zukunft immer mehr, die einfach von Betrieben, die da sichtbar werden. Aber um deine Frage jetzt mal zu beantworten, also ich glaube, irgendwo zwischen 10 und 20% wahrscheinlich, jeder 10. All-in, ne? Also über alle Betriebe hinweg, beschäftigt sich aktiv damit. Vielleicht doch jeder 5., aber irgendwo dazwischen.
Wahnsinn. Es ist natürlich ein etwas exotischeres Thema, aber sieht es bei der generellen Digitalisierung, also wie euer Name ja schon sagt, also Digitalisierung von Workflows, so viel anders aus? Also ist das ein höherer Prozentsatz an Unternehmen, der sich damit beschäftigt?
Noch schlimmer eigentlich. Also
noch weniger?
Ja, absolut. Also da ist schon Awareness natürlich dafür da, dass die Handwerker sagen, boah, ich habe das Gefühl, meine Branchensoftware, die ich da vor 10 Jahren mal empfohlen bekommen habe oder die ich vor 5 Jahren eingerichtet habe, die macht es nicht mehr so richtig, da fehlen mir einfach Funktionen. Aber so wirklich ein Verständnis dafür, wie eine moderne Softwarelandschaft aussieht im Handwerk, ich glaube, dafür fehlt den meisten auch einfach die Zeit, sich damit so wirklich intensiv auseinanderzusetzen und dementsprechend sind auch die Resultate. Also musst du dir wirklich vorstellen, du, um das mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen, wirklich sehr spannendes Thema. Da wird eine primäre Branchensoftware genutzt, die ist wie gesagt lokal auf dem Server. Und dann haben die 5, 6 Insellösungen, für die irgendwas zwischen 40 bis 100 Euro pro Monat zahlen, jeweils, für Nischenprobleme. Wie zum Beispiel, ich kann mobil ein Aufmaß machen oder ich habe Mobilzugang auf meine Kundendaten. Da wird das da nochmal doppelt erfasst. Und dann haben die da 4, 5 verschiedene Nischenlösungen für eigentlich Detailprobleme, die du mit der Branchensoftware lösen müsstest. Also das ist eine absolute Katastrophe, was da die Informationsdichte im Markt angeht.
Wahnsinn. Also ist mal aus, also ich für mich insofern spannend, weil ich bin das ja aus meinen Tätigkeitsfeldern gar nicht gewohnt. Ich hatte heute Mittag eine Aufnahme mit Michael Assauer, der hat eine Agentur, die sich auf Marketing, Unterstützung, Digitalisierung spezialisiert, Schwerpunkt halt auch mit Video-Content, den die Kunden liefern, dann halt wirklich planbare Lead-Generierung, so Geschichten. Der ist von dem alles, was der erzählt, voll durchautomatisiert, ganz viel KI, hat ein eigenes KI-Produkt und dann jetzt der Schwenk ins Handwerk und wir haben 5 Insellösungen, die miteinander nicht sprechen. Erinnert mich ein bisschen, ehrlich gesagt, an eine Arztpraxis. Mein Zahnarzt hat mir das letztens erzählt und der ist auch erst Mitte 30. Er verzweifelt gerade genau an der Situation, da es einfach zu viele Insellösungen gibt, die vor allen Dingen nicht miteinander sprechen. Er sagt, es gibt wirklich manchmal Fälle, wo es einfacher ist, ein Formular auszudrucken und einer anderen Software wieder einzuscannen, als es digital zu übergeben. Das ist doch völliger Irrsinn.
Genau das ist auch im Handwerk der Fall. Und das ist eben so unsere Challenge, ne? Dass die ganzen Produkte untereinander sprechen. Das ist das, was wir immer im Markt wahrnehmen. Und es ist, um ehrlich zu sein, auch einfach ein extremer. Also wir haben ja da 2 Herausforderungen. Du hast diesen Fachkräftemangel und dann arbeitest du auch noch ineffizient. Also findest schon keine Leute und dann ist das, wie du arbeitest, auch noch nicht maximal produktiv. Also schwierige Herausforderungen, die wir da haben.
Ja, und das mit trotzdem mit dem Hintergrund, dass doch einhellig die Stimmung ist, dass das Handwerk tendenziell doch eine gute Zukunft hat oder hätte oder haben könnte oder haben wird. Wo es jetzt hinkommt, weiß ich nicht. Aber wenn ich mir anschaue, was für eine Flut an Studentinnen und Studenten oder Studierten wir in Deutschland haben. Ich habe ein ganz spannendes, vielleicht kennst du das Video gesehen. Ich kannte ihn nicht, der da gesprochen hat, aber ich würde mal sagen, so Mitte 60 war er. Und er wurde gefragt, was er machen würde, wenn er jetzt nochmal jung wäre und vor der Ausbildung stand. Und er ist Bayer, deshalb hat er von Oberbayern gesprochen. Er sagt, es ist ganz einfach. Ich würde durch Oberbayern fahren und würde mir vorher im Internet alle spannenden Handwerksbetriebe angucken. Und würde die abklappern und würde fragen, wer bildet aus und wer hat keinen Nachfolger? Und dann suche ich mir den besten Betrieb raus mit dem spannendsten Ausbildungsberuf für mich, der keinen Nachfolger hat. Und sage von vornherein, ich mache bei dir die Ausbildung, mein Ziel ist, ich mache bei dir auch alles durch bis zum Meister und übernehme den Laden. Und meinte dann, wenn ich mich nicht völlig dämlich anstelle, komme ich mit Mitte 30 nicht mehr in Schlaf vor lauter Lachen.
Ja.
Und das finde ich spannend. Ne, und trotzdem gibt es immer noch so viele junge Leute, die unbedingt studieren wollen, was natürlich, das habe ich mir früher schon gedacht, jetzt durch viele, viele Gespräche im Umfeld der HeroCon auch mitbekommen, was natürlich auch stark daran liegt, dass es natürlich auch gesellschaftlich und politisch so gefördert wurde jahrelang. Also dieses Studieren als die bessere Berufsausbildung, da hast du mehr Chancen. Aber jetzt, ich hatte mal Kinz und Adrian Bauer aus der Schweiz, der hat mit seinem Bruder zusammen Unternehmensberatung, auch Digitalisierung, Effizienzsteigerung und Unternehmen. Das ist bei LinkedIn sehr stark unterwegs. Und ich will jetzt keinen Blödsinn erzählen, deshalb unter Vorbehalt. Ich meine mich zu entsinnen, dass er mir in einem Podcast-Interview vor 1,5 Jahren gesagt hätte, es gäbe Studien dazu, wo man ausgerechnet hat, was rechnet sich betriebswirtschaftlich am Ende mehr aufs Leben bezogen. Du machst eine handwerkliche Ausbildung, machst dich selbstständig, gründest einen eigenen Betrieb oder du studierst bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und das ist ja so das Bild, wurde mir in der Schulzeit zum Glück nicht von meinen Eltern, aber von vielen Eltern, von Freunden und Klassenkameraden auch immer wieder gezeichnet. Du studierst, gehst dann in einen hochwertigen Beruf wie BWL irgendwer studiert oder du wirst Arzt oder Rechtsanwalt. Und dann verdienst du halt gutes Geld. Und er sagte, spannend, es gibt Studien, ich weiß nicht, ob das der überwiegende Teil ist, aber mindestens 50% der Fällen geht das nicht auf. Also, dass du zwar vielleicht ganz gutes Geld verdienst, aber halt ewig lange studierst, wo du kein Geld verdienst, die meisten aber noch nicht mal am Ende ihres Medizinstudiums oder Jurastudiums wirklich einen Job haben, wo sie richtig gutes Geld verdienen. Währenddessen im Handwerk, wenn man den Weg mit eigenem Betrieb geht und nicht, ich sag mal, völlig unfähig ist, die Wahrscheinlichkeit viel höher ist.
Absolut, kann ich nur unterstreichen. Ich habe übrigens das Beispiel, was du gerade gebracht hast, Stichwort, ich übernehme den Betrieb und suche mir den Besten aus. Das habe ich auch gesehen, fand ich auch einen sehr spannenden Ansatz, weil hat man vorher noch so gar nicht so auf den Punkt formuliert gehört, fand ich. War ja sehr präsent und sehr sichtbar damit mit der Aussage und finde ich absolut valide. Also merken wir auch immer wieder, du hast die alten Betriebe, die auch sagen, Mensch, wir wollen uns digital aufstellen, weil wir irgendwann überlegen zu verkaufen. Wir haben noch keinen Käufer. Und damit wir nicht auf Rudis Resterampe landen in der betriebswirtschaftlichen Bewertung, müssen wir jetzt irgendwie digitalisieren, damit unser Unternehmen dementsprechend auch noch einen Wert hat. Deswegen dazu absolut, sehe ich ganz genauso. Sehr, sehr spannender Ansatz. Und zu der anderen Geschichte, das kann ich, muss ich sagen, immer noch nicht so richtig einschätzen. Also irgendwo gehe ich komplett d'accord. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, aber allerdings nicht in der Masse, dass ja auch immer spannendere, durch diese ganze Globalisierung immer spannendere Perspektiven frei werden durch dieses Studium. Also wenn ich überlege, ich habe relativ lange studiert, weil ich parallel schon selbstständig war. Ich glaube, ich habe 5 Jahre studiert für einen BWL-Bachelor. Deswegen wollte ich auch später nicht mehr zurück in die Selbstständigkeit, weil ich schon mal getestet habe. Schon anstrengend war. Aber genau, da war es tatsächlich auch so, wenn man da parallel das richtige Feld wählt, dass man da auch, glaube ich, ganz gute Karriereperspektiven hat. Und ich glaube, die Kombination ist extrem spannend, wenn ich so auf meine Kunden gucke. Weil die BWL studiert haben, zum Beispiel, und gleichzeitig auch nochmal eine handwerkliche Ausbildung davor gemacht haben oder einen Betriebswirt danach gemacht haben, das ist schon eigentlich ein Hammer, weil dann hast du beide Perspektiven mitbekommen, kriegst auch nochmal Zugang zu einem anderen Netzwerk einfach über dein Studium. Und sie hast einen ganz anderen Blick auf die ganzen Punkte, weil ich glaube, als Handwerker ist es auch relativ einfach, dass man schnell blinde Flecken kriegt. Wenn man sagt, Mensch, dieses Hauptgewerk an sich ist so komplex, das muss ich erstmal verstehen und meine Mitarbeiter dementsprechend ausbilden und mich jetzt auch noch um Vertrieb, Marketing, Finanzcontrolling zu kümmern. Das ist schon eine Aufgabe. Deswegen auch total, total verständlich, aber ich glaube, so diese Kombination, die ist eigentlich am spannendsten.
Das erinnert mich an den Architekten meiner Eltern. Oh Gott, der müsste jetzt, wenn er noch lebt, weit über 90 sein. Das fand ich total faszinierend, weil damals war ich halt noch so, als ich den kennengelernt habe und dieses Haus gebaut habe, war ich so 16, 17 so rum. Und erste Idee war halt eine Maschinenbau, verrückterweise in England zu studieren, weil ich halt bei so einer Rolls-Royce und Bentley Restaurationswerkstatt habe ich damals ein Praktikum gemacht. Mein Vater hatte einen alten Bentley und irgendwie hat man da Connections. Das ist aber in dem Sommer, wo ich das Praktikum hatte, meine Mutter verstorben, dann war das Thema für mich halt, durch. Und dann war der nächste Wunsch Gitarrenbauer. Ist jetzt nicht unbedingt ein Beruf mit Aussicht, aber die Abfahrt vorher war dann halt normale Tischler-, Schreinerlehre. Und ich hatte hier bei uns im Kloster Maria Lach, das ist bei uns hier in der Gegend, hatte ich einen Kontakt und die hatten eine Lehrstelle frei. Und dann war ich da und ich fand das absolut faszinierend, in so einer Schreinerei damals. Aber ich habe trotzdem gekniffen, ehrlich gesagt, weil ich damals die Sorge hatte, ich kann damit halt nicht so richtig, also klar, ich kann einen Betrieb aufmachen und so, aber so dass den richtigen großen Wurf werde ich damit nicht hinkriegen können. Dann habe ich was Seriöses gemacht, bin in die Musikbranche gegangen. Kleiner Joke. Aber ich fand es immer schon wahnsinnig, wahnsinnig spannend, eine Beziehung von praktischen, sehr praktischen, bodenständigen Inhalten in der Kombination mit was Studiertem. Und wieder zurückzukommen auf den Architekt meiner Eltern, der hat nämlich genau das gemacht. Der hat, glaube ich, sogar 3 Berufsausbildungen in seinen jungen Jahren gemacht. Also Tischler, definitiv Maler und das dritte weiß ich, glaube Goldschmied.
Oha.
So. Also er war richtig krass. Und dann hat er Architektur studiert. Und das Spannende war, das habe ich auf dem Bau meiner Eltern dann auch mal miterlebt. Da gab es dann ein paar Handwerksbetriebe, die ihn noch nicht kannten. Und dann gab es, sag ich mal, vor Ort bei der Abnahme gewisser Arbeiten gab es dann den ersten Kontakt oder überhaupt so, ne? Und die haben dann versucht, ihn für dumm zu verkaufen. Und das war dann total spannend, weil er hat sie erstmal gewähren lassen und dann hat er ihnen gesagt, wo der Hase lang läuft, weil er das halt alles kannte und konnte. Und das ist natürlich eine tolle Kombination.
Absolut. Das ist genau auch meine Beobachtung. Natürlich 3 Dinger da hintereinander durchzukloppen, ist auch eine Ansage. Auch der Goldschmied zum Schluss, nochmal ein krönender Abschluss.
Ja, aber das war am Anfang, ich weiß nicht, wann es war, aber das bin ich ziemlich, das weiß ich noch, er hat nämlich irgendwie so eine kleine Schmuckmanufaktur noch zu Hause gehabt, so als Hobby. Weiß nicht, ob es die erste war oder die letzte, aber trotzdem krass einfach so in der Kombination. Ne?
Ja, absolut, absolut. Und jetzt macht der was? Der ist Architekt für?
Der hat damals in den 90ern das Haus meiner Eltern und Umbauten von Häusern Freunde meiner Eltern. Also, der hat auch öffentliche Sachen gemacht. Der müsste jetzt, ohne Quatschen, habe ich das letzte Mal gesehen, vor 15 Jahren, da war der schon Mitte 70. Der müsste jetzt Ende 80, Anfang 90 sein.
Stell ja. Spannend. Ja,
also.
Guter Weg.
Ja, definitiv. Mal eine andere Frage, Digitalisierung hin oder her, ab welcher Unternehmensgröße macht denn so eine Digitalisierung, wie ihr sie durchführt, Sinn und macht sich auch als wirklicher Wettbewerbsvorteil bemerkbar?
Ja, in der Regel beginnen wir ab 10 Mann, also ab einer Betriebsgröße von 10 Mitarbeitern, aber wir haben auch ein paar Kunden, die bewegen sich darunter, wo wir wirklich sagen, boah, da merkst du auch, dass der Inhaber so stark ausgelastet ist, dass was passieren muss. Und dann hast du natürlich wieder die Möglichkeit zu skalieren und weitere Mitarbeiter einzustellen und einfach den Laden weiter auszubauen. Aber ich würde sagen, so wirklich den größten Impact über alle Kunden hinweg, den haben wir eigentlich so zwischen 10 und 50 Mitarbeitern. Also da, wo auch schon der Betrieb auch schon mal länger besteht und wo du wirklich merkst, Mensch, genau das Szenario von vorhin, Insellösung, keine Schnittstellen, keine Automatisierung, lokale Software, keine mobile Einsatzfähigkeit. Und das einmal komplett aufzudröseln und diesen ganzen, ich werde jetzt nicht sagen Scherbenhaufen aufzuräumen, aber wirklich sich dieser Herausforderung zu stellen, da macht es am meisten Sinn.
Und dann bist du natürlich, weil wir hatten eben darüber gesprochen, ab welcher Unternehmensgröße mit wie vielen Mitarbeitern dann auch Sinn macht, mit Videoinhalten zu arbeiten, da bist du ja schon in der Größenordnung, ne? 50 Leute, hattest du gesagt, so rum. Also muss ja natürlich auch die Manpower da sein und das Unternehmen entsprechend auch schon in dem Automatisierungsprozess drin sein.
Ja, vor allem, wenn man jetzt mal so auf euch guckt, sage ich mal, und da, also wäre jetzt so mein Paradebeispiel, finde ich, man sagt so, ab einem bestimmten Punkt kann man eben auch das Team schulen und eigentlich merkst du auch so ab 40 Mitarbeitern oder 30 bis 40, irgendwo da drin ist so dieser Umsprung im Handwerk, wo die Unternehmer sagen, ich sollte mir mal Festzeit, Vollzeit jemanden anstellen oder Teilzeit fürs Thema Social Media und Marketing. Und den richtig zu befähigen und eben nicht nur ein iPhone 13 in die Hand zu drücken und sagen, jetzt film mal ein paar Reels, sondern immer wirklich geil zu befähigen in den Sachen, die sie machen. Das ist ja ein riesen Return on Investment.
Mhm. Ja, es ist vielleicht noch kein großer Markt, aber auf jeden Fall ein Markt, der kommt. Bin ich mal gespannt, wann die ersten Anfragen bei uns eintrudeln. Wobei unser Schwerpunkt ja eher stationäre Dinge sind, also Studios. Das ist jetzt auch bei dem einen Kontakt, mit dem ich im Gespräch bin. Der hat schon ein kleines Studio. Aber wie gesagt, der ist ja mehr in seiner Öffentlichkeitsarbeit als Berater und Speaker unterwegs. Aber ist natürlich auch genial, weil du hast es, du warst ja nicht bei der HeroCon, aber du kennst ja trotzdem viele Leute wahrscheinlich aus dem Umfeld. Das ist schon krass, was für Reichweiten manche Leute haben, einfach dadurch, dass so wenige sich mit dem Thema beschäftigen. Ne? Also, dass du mit, hier, Bernd, der Baucoach zum Beispiel, fand ich total scharf. Ne? Der kam bei der Podcast-Aufnahme rein und meinte, Baggern ist geil. Das ist so sein Credo. Und er sagte, das war so, naja, so aus einer Laune raus hat er sein Smartphone vor ein paar Jahren ausgepackt und hat einfach gezeigt, wie er am Baggern ist und was für Herausforderungen da sind. Und ich weiß nicht mehr wie viele, aber unfassbar viele Follower und Aufrufe pro Video. Ne? Also da träumen andere von. Eben, weil es ist eine trockene Wüste, da ist nicht viel unterwegs. Und da haben viele Unternehmen, die noch gar nichts machen, verpassen da Riesenchancen.
Absolut. Und dann, ja, einfach da das alltagsnah zu machen. Ich glaube, das ist so der Key.
Ja. Vielleicht für diejenigen, ich meine, gut, Handwerker sind jetzt nicht meine Hauptzielgruppe hier in meinem Podcast, aber wir sind jetzt so ein bisschen ins Thema Digitalisierung von Videokommunikation. Eine Sache, die mich jetzt sehr interessiert, wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt überlege, meine Tochter, die hat mal angefangen vor ein paar Jahren eine Tischlerlehre zu machen, die hat dann nach einem halben Jahr nervt aufgegeben, kam mit dem Inhaber nicht zurecht, wie auch eine andere Azubine, die mit ihr zusammen angefangen hat und auch der eine oder andere Mitarbeiter, der war chronisch überfordert. Dann kommen die auch noch aus dem Ahrtal, das heißt, die waren von der Ahrflut betroffen. Also ich hatte immer das Gefühl, der ist einfach völlig überarbeitet und total am Limit. Wenn so jemand, ich glaube 35 Leute waren sie, wenn so jemand auf euch zukäme, was sind so die typischen ersten Schritte, die ihr mit so einem Unternehmen macht?
Ja, das Typische, was wir jetzt erst machen, ist erstmal sensibilisieren dafür, was überhaupt möglich ist, weil das tun viele schon mal gar nicht auf dem Schirm, wie viel man eigentlich automatisieren kann. Auch, dass man KI heutzutage mit einbinden kann in diesen Prozess. Allein schon, dass ein KI-Agent mal dein Postfach ausliest und die E-Mails den entsprechenden Bauvorhaben zuordnet, den entsprechenden Projekten, ist schon Gold wert. Aber so vom Detail ist es eigentlich so, wir gehen einen riesen Fragebogen durch, so eine riesen Ist-Analyse, es sind weit über 100 Fragen, um einfach ganz genau den Betrieb kennenzulernen und dann eine wirkliche Empfehlung auszusprechen. Und erst dann geht es wirklich dann am Ende ans Eingemachte und an die Implementierung. Aber das ist so unser Ablauf, der einfach in der Vergangenheit für die besten Kundenresultate gesorgt hat, weil blind eine Software zu empfehlen oder blind irgendwelche Workflows zu bauen, geht nach hinten los. Hast du zwar viel Geld ausgegeben und viel Geld verbrannt, sondern es macht schon Sinn, das alles zugeschnitten auf den Betrieb darzustellen.
Mhm. Und dann so typische Situationen sind wahrscheinlich eine Projektverwaltungssoftware wie Hero Software oder ähnliches, Hero Software zu installieren. Und wo es ja auch wieder, habe ich gehört, gibt es ja auch über Schnittstellen Möglichkeiten wie vor Ort diktieren, was man gemacht hat und dokumentieren und das dann implementieren. Und da sucht ihr dann, das hatte ich ja noch damals aus dem Podcast in Erinnerung, dass ihr das wirklich völlig plattform- und brandunabhängig macht und schaut, was es für jedes Unternehmen da speziell gibt, was am besten
Absolut.
Passt.
Absolut. Also auch von bis. Ich hatte letztens so eine Einzelhandel, die verlegen Parkett und haben vorne noch die verlegen Bodenbelege. Ich glaube, die bauen sogar Möbel, haben auch einen eigenen Planer mit drin, vorne noch einen Einzelhandel. Da muss ich auch extrem ins Detail gehen, weil wir das Kassensystem irgendwie anbinden müssen. Und das war schon nicht so einfach. Und auch solche Detailthemen, davor sträuben wir uns nicht, weil wir sagen, wir können bestimmten Standard, das, was irgendwie alle brauchen, aber wir können eben auch nochmal die Extrameile für unsere Kunden gehen und auch wirklich komplexe Fälle. Davor scheuen wir uns nicht. Und das ist, würde ich sagen, so der USP, den wir haben, dass wir einfach den gesamten Markt uns anschauen und am Ende des Tages wirklich schauen, was braucht der Kunde, was ist für ihn am besten. Und daraus bauen wir ein gutes Konzept.
Jetzt eine ganz fiese Frage, die mir jetzt auch noch gerade eingefallen ist, die ich mir aufgeschrieben hatte. Ist es ja nicht so, dass Handwerksbetriebe wie Hu schreien, wenn sie von Digitalisierung oder noch schlimmer, also aus der Sicht der Handwerker, von Marketing oder sogar noch Sichtbarkeit hören? Hast du schon den Fall gehabt, oder wahrscheinlich hast du ihn schon gehabt, dass ein Unternehmen festgestellt hat, wir müssen da was tun, aber die Verantwortlichen super skeptisch waren und eigentlich keinen Bock hatten auf dieses, sag mal, das ganze digitale Zeug. Wie gehst du damit um?
Mein Geschäftspartner würde sagen, der würde das Attitude nennen. Mit Selbstbewusstsein. Weil am Ende des Tages ist es so, ich muss im Handwerk auch nicht um heißen Brei sprechen und ich muss auch keinen mit irgendwelchen Dingen vollsülzen, die ihm irgendwie Honig ums Maul schmieren und ihm sagen, dass alles nicht so schlimm ist und dass wir das schon irgendwie hinkriegen, sondern dann sagen wir ihm halt, das sind die Nachteile, wenn du es nicht machst, das sind die Vorteile, wenn du es machst, wir nehmen dich an die Hand und dann rocken wir ja schon gemeinsam. Und jetzt musst du dich eben mal vor die Kamera stellen und jetzt halt mir mal die Kamera drauf. Und wenn du dich 50 Mal versprichst, ist das auch okay. Trinken wir einen Kaffee mehr. Aber am Ende des Tages, du hast uns engagiert, um einen Job zu machen, den machen wir. Ich glaube, eine andere
Möglichkeit hast du nicht.
Weil da jetzt irgendwie anzufangen, einen guten Kollegen in Berlin, der filmt für diverse Restaurants, dann stellt sich manchmal die Schwester von ihm da vor die Kamera. Ist alles sicherlich auch irgendwo eine Methode. Aber am Ende des Tages geht es mir immer nicht nur darum, um Resultate, sondern auch darum, irgendwo Verständnis zu schaffen und zu zeigen, wenn er das einmal gemacht hat, dann kann er das auch wieder. Und am krassesten ist es eigentlich, wir waren auch schon bei großen Kfz-Herstellern hier in Hamburg, in großen Werkstätten, wenn wir da das erste Mal sind, dann sind die alle skeptisch, die ganzen Monteure und die ganzen Mechatroniker. Wenn wir aber das dritte Mal hinkommen, dann haben die schon alle Bock, mit uns wieder eine neue Challenge abzudrehen. Und das ist das, was es irgendwo ausmacht. Weil wenn ich da irgendwie mich nicht getraut hätte, die anzusprechen und auf diese Menschen zuzugehen, hätten wir nie diese Perspektiven ausgerollt. Und ich glaube, das ist total wichtig in diesem Berufsfeld.
Ja, gerade auch mit Blick auf die Zukunft, die ja nicht weniger digital wird.
Absolut.
Kommen auch zum Abschluss meine Frage, was sind deine drei wichtigsten Tipps, die du jetzt Unternehmen geben würdest, die mal jetzt digital im Allgemeinen noch nicht aufgestellt sind, also weder jetzt in ihren Prozessen, in ihren Workflows oder schon gar nicht irgendwie im Bereich Video und Sichtbarkeit, was sie sich überlegen oder was sie angehen sollten, damit sie mittel- und langfristig nicht abgehängt werden?
Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch die drei Punkte in den drei Kategorien, also Video, Marketing und Digitalisierung. bei Videos ist es so, da würde ich sagen, der erste Tipp, nutzt dein Handy. Auf jeden Fall brauchst du hochwertiges Material ab einer gewissen Unternehmensgröße, was du auch hochwertig produzieren lassen solltest. Einfach um zu zeigen, dass du auch ein seriöser Anbieter bist, der im Zweifelsfall auch dementsprechend Preise verlangt, wenn das eben der Fall ist. Ich finde, das, was ihr macht zum Beispiel, sieht immer hochwertig aus. Da zeigt man ja auch direkt, Mensch, wir machen jetzt hier wir jagen ja nicht 30 Subunternehmer über dein Dach und am Ende musst du gucken, sondern ich glaube, das verkörpert das schon. Aber am Anfang sollte man, glaube ich, auch bei kleineren Betrieben immer erst mit dem Handy, damit man auch mal ein Gefühl für kriegt und vor allem auch Resultate sieht. Das geht ja auch relativ zeitnah, dass man merkt, okay, interagieren die Leute da auf Social Media mit mir oder nicht? Hast ja innerhalb von ein paar Wochen schon Gefühl. Zum Thema Videos ist es, oder beziehungsweise zum Thema Marketing ist es so, dass ich sagen würde, sich mal die Frage zu stellen, nicht nur, was kann ich, sondern was will der Kunde? Ich glaube, das wird viel zu wenig im Handwerk gemacht. Also wenn ich auf eine Website gehe von SHK Meier und da steht erstmal ganz groß oben herzlich willkommen, da will ich schon wieder gehen. Das heißt, sich mal die Frage zu stellen, was will der eigentlich lesen am Ende des Tages und welche Ängste, Nöte und Schmerzen hat er, die ich lösen kann, nämlich Er kann den Markt nicht überblicken, weiß nicht, welche Artikel sind die richtigen, welche Materialien sind die richtigen, Komponenten sind die richtigen und wie soll das Ganze ordentlich verbaut werden. Sowas kann ich alles auf die Website schreiben zum Beispiel und auch in meine Marketingbotschaft mitbringen. Also da ist nicht, wir bauen Wärmepumpen hier in der Region X, sondern ja, wir machen dich im Zweifelsfall wirklich unabhängig von Gas und Öl. Und warum solltest du es tun? Weil die Politik will von weg, das hat Konsequenzen für dich und das wird alles immer teurer. Wenn du das ordentlich kombinierst, natürlich mit dem entsprechenden energetischen Standard und Voraussetzungen, dann kann das durchaus Sinn ergeben. Und in unserem Wärmepumpenrechner geben wir dir eine erste Einschätzung. Das wäre zum Beispiel ein Tipp zum Bereich Marketing und ein Tipp zum Bereich Digitalisierung. Einfach aufs richtige Pferd setzen bei der Branchensoftware. Sich lieber mehr angucken als zu wenig. Lieber, ja, ich würde auch sagen, es hat jetzt nicht mit Clever Workflows zu tun, aber lieber mal vielleicht auch eine externe Meinung mit reinnehmen oder einen Experten fragen. Wirklich mal sich die Frage stellen, was ist eigentlich wichtig, als blind, ich sag mal, eine Demo zu machen, eine Software zu kaufen und dann 6 Wochen später zu merken oder 6 Monate später zu merken, das war irgendwie ein Fehlgriff. Das einfach von Anfang an zu definieren, welche Funktionen brauche ich und ja, da auch im Zweifelsfall mal einen längeren Testzeitraum zu machen. Ich glaube, da nimmt sich viel zu viel Leute, nehmen sich da viel zu wenig Zeit.
Ja gut, das ist ja das große Problem der meisten selbstständigen Unternehmer und dann auch insbesondere im Handwerk, wenn die entsprechenden Personen dann auch im Unternehmen so stark eingebunden sind. Das Thema Zeit, ne? Aber irgendwann muss man anfangen.
Yes, deswegen hands on.
Super. Chris, ich danke dir für diesen Einblick in eine doch völlig andere Branche, als wie ich normalerweise mit zu tun habe. Aber wir sehen auch da das Thema Digitalisierung und auch Video ist auch da nicht aufzuhalten. Es gehört einfach immer mehr zu unserer Gesellschaft dazu, ob man es mag oder nicht. Das ist ja noch die andere Sache, ne? Also ich bin jetzt auch nicht ein Freund davon, dass alles tot digitalisiert wird. Und was im Extrem, manche Leute haben ja Angst davor, zum gläsernen Menschen führen könnte, wenn man jetzt mal das Ganze weiterspinnt. Aber es ist genauso wie beim Thema KI. Ich kann den Kopf in den Sand stecken, sowas erlebe ich leider auch ab und an in meinem Umfeld und sagen, ich sehe nichts, ich höre nichts, KI gibt's nicht, brauche ich nicht. Oder Gary Vee hat so schön in einem Video gesagt, du hast die Chance, in den nächsten 5 Jahren entscheidet sich für dich als Unternehmen, entweder du machst es mit, du nutzt KI, du hast vielleicht auch ein Angebot, was auf KI basiert oder KI inkludiert, in welcher Art auch immer, oder du ignorierst es. Dann musst du dich aber damit beschäftigen, dass du vielleicht in den nächsten Jahren irgendwann weg bist. Vielleicht nicht in allen Bereichen, das ist das, wo ich sagen würde, das so, ist mir so ein bisschen zu amerikanisch und zu Schwarz-Weiß-Malerei, aber tendenziell ist es so mit Veränderungen. Denn Dampfmaschinen und Pferdedroschken gibt es heute auch nicht mehr, muss man einfach ganz klar sagen.
Absolut.
Ja, vielen Dank auch für alle, die zugehört haben. Heute mal mit einem etwas anderen Thema, aber ich finde es immer spannend, auch mal ein bisschen über den Tellerrand zu gucken. Und wir haben ja so eine Verbindung, haben wir ja. Wir haben ja das Thema Video auch gehabt, aber ich fand es einfach super spannend, wie auch das Thema Digitalisierung im Handwerk langsam Formen annimmt. Wenn du meinen Podcast gut gefunden hast, wovon ich mal einfach ausgehe, dann freue ich mich natürlich über eine entsprechende Bewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify und natürlich auch über Feedback an podcast@corporate-studio.de. Und wenn du die Folge auch weiterempfehlen möchtest, dann mach das gerne. Schick sie an Freunde, Bekannte, wohin auch immer. Denn das Ziel meines Podcasts ist ja nicht eine persönliche Selbstbeweihräucherung, sondern Menschen mit Inspirationen zu helfen. In diesem Sinne, einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.